Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Ein kleines Mädchen verschwindet von einem Campingplatz an der französischen Atlantikküste. Bereits am nächsten Tag wird ein deutscher Mitcamper verhaftet. Er gesteht: Ich habe Lotta missbraucht und getötet, hier in diesem Loch im Sand. Und dann kommt es noch schlimmer, viel schlimmer. Denn der 35-jährige Peter Franz ist ein Serienmörder.
Peter Franz macht Urlaub mit zwei Freunden auf dem Campingplatz Le Pin in Naujac-sur-Mer. Das ist ganz in der Nähe von Bordeaux. Und die beiden mögen ihren lustigen Kumpel, sagen, es ist ein ganz sympathischer Mensch, der ist bei allen gut angekommen, auch bei uns. Der war immer sympathisch. Also der Junggeselle spielt den kinderfreundlichen Urlauber perfekt. Und ein 9-jähriges Mädchen verschwindet spurlos.
Ja, es war ja ein offenkundig wertgeschätzter, sympathischer Mensch. Ist bei allen gut angekommen. Ist ja nicht so, dass er auch keine Sympathiengenossen hätte. Er spielt perfekt den 40-jährigen Junggesellen, kinderfreundlich. Doch er hat dann furchtbares, ein grauenvolles Geheimnis. Er hat schon zwei Menschen umgebracht. Und hier am Strand wird er die kleine Lotta als nächstes umbringen. Er vergewaltigt das Mädchen, würgt es und erstickt es schließlich qualvoll im Sand.
Ja, die Polizei sucht natürlich nach dem verschwundenen Mädchen. Es gibt ein Großaufgebot der Polizei. Sie suchen das ganze Gelände um den Campingplatz weiträumig ab. Und es sind auch Freiwillige dabei, die die Dünen durchkämmen. Und darunter ist auch ihr Mörder. Das ist ja ganz oft so, dass Täter bei der Suche nach verschwundenen Kindern helfen. Und er hat auch ebenso die Sorge um das Mädchen vorgetäuscht. Also der ein Freund von ihm hat erzählt, dass die Leute, natürlich waren alle außer sich und haben sich Sorgen um das verschwundene Kind gemacht. Und er hatte so ein Baguette gerade in der Hand und hat was gegessen. Und dann hat er den Mülleimer aufgemacht und dieses Baguette da reingeworfen. Und er hat gesagt, da schmeckt einem ja das Brötchen nicht mehr, wenn man sowas hört.
Ja, die Täter können natürlich auch Entsetzen heucheln. Ich meine, er weiß als Einziger, dass die Suche keine lebende Lotta mehr zutage bringen wird. Er weiß, dass sie tot ist. Er weiß auch, wie sie gestorben ist, weil er hat sie umgebracht. Aber er kann sich als redlicher Mitcamper irgendwie gerieren, der sucht nach dem Kind und kann auch Entrüstung, Entsetzen und Empörung mit den anderen teilen. Das kann er gut. Und das zeichnet eben auch so einen Psychopathen aus, dass er halt wie so ein Chamäleon sich der Situation anpassen kann und abtauchen kann in dem er halt einfach Emotionen anscheinend teilt, Entrüstung anscheinend mit den anderen teilt, die gleichen Emotionen zeigt, die gleiche Aufregung zeigen kann, so dass man ihm gar nicht drauf kommt. Er fällt nicht auf, weil auch das gehört zu ihm, das bedienen zu können.
Die französische Polizei kommt ziemlich schnell auf Peter Franz, den Mitcamper auf dem Campingplatz. Sie verhört ihn und bereits am nächsten Tag gesteht er auch den Mord. Man hat dann festgestellt, dass er tatsächlich auch schon in Deutschland vorher zwei Menschen umgebracht hat. Eine Frau und auch ein kleines Mädchen.
Ja, das ist ja gar nicht so selten, dass es sich dann um eine Verdeckungstat handelt. Ja, also dieses Kind bringt er halt nach der Tat um, um die Tat zu verdecken, um es endgültig und für immer zum Schweigen zu bringen, auch um ja, Zeugen zu beseitigen. Er hat sich vielleicht gedacht, wenn ich diese Tat gestehe, bei der mir sowieso keine andere Chance bleibt, dann bleibt vielleicht verborgen, was ich noch sonst alles auf dem Kerbholz habe, was ich sonst alles noch so getrieben habe.
Ja, und das ist nicht wenig. Die Mordserie beginnt 1984 in einer Kleinstadt in der Nähe von Mönchengladbach. Und da fällt der damals 24-Jährige bereits durch so kleinkriminelle Straftaten auf. Also er hat zum Beispiel mehrfach Geld aus der Kasse des Fußballvereinsheims gestohlen. Das mag jetzt natürlich eine Bagatelltat sein. Tatsächlich ahnt niemand, dass er zu sehr, sehr viel schlimmeren Taten fähig ist. Also er wird von den Nachbarn und Bekannten auch immer als sehr lieber Mensch bezeichnet. Also er schafft es, alle zu täuschen.
Ja, das ist ja gar nicht mehr so sehr selten. Und auch hier erscheint es mir wie die Wiederholung, wie ich sie bei vielen anderen Tätern kennengelernt habe. Bei diesen dissozialen Persönlichkeitsgestörten, die können klauen. Also am Anfang fallen sie auf durch vergleichsweise, du hast gesagt, Kleinkriminalität. Fakt ist, sie fangen von klein an mit Kriminalität an, so würde ich das eher sagen. Und fallen schon viel auf und sie können klauen, sie können betrügen, unterschlagen. Sie können dann auch irgendwann mal vergewaltigen und irgendwann haben sie auch gelernt, wie das ist, dass man morden kann. Und sei es, dass sie halt eben aufgrund von Gefängniserfahrung sagen, da will ich nicht mehr hin zurück und naja, mache ich nicht mal. Oder weil sie halt irgendwann mal auch gemerkt haben, dass sie auch am Morden irgendwie Lust haben. Und das ist dann halt, dieses, er gibt den Einbrecher, er gibt den Dieb und er gibt den Sexualstraftäter. Das
ja, man denkt immer, ne, dass einer ist,
ja, das ist
Mörder,
eine
einer ist.
Ja, wir haben so eine Typologie.
Genau.
Typisierung. Es ist oft so, dass wir so sagen, okay, es gibt den Mörder, es gibt den Totschläger, es gibt den Vergewaltiger, den Dieb, den Einbrecher und so weiter. Das hat sich schon längst geändert. Also, gerade bei diesen Tätern, die halt mit solchen Taten dann am Ende halt imponieren. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass sich schon relativ früh andere in Kriminalität als sozusagen als Einstieg in die Kriminalität gewählt haben. Also nicht alle beginnen gleich mit einem Mord und bleiben dann Mörder, sondern viele haben mit Betrügereien angefangen. Dann haben sie Unterschlagungen, Diebstähle. Also sie haben sich langsam sozusagen hochgearbeitet in der Kriminalität. Und in den letzten Jahren ist es mir immer häufiger passiert, dass mir Täter untergekommen sind. Die sind morgens aus dem Haus gegangen und haben erstmal jemanden, der vorbeiging, irgendwo das Handy abgezockt. Im anderen einfach erstmal ein Messer an die Brust gesetzt, gib mal die Kohle her. Dann haben sie irgendwie gedacht, okay, jetzt brauche ich noch mehr Geld, gehe ich mal zur Tankstelle und halte ihm die Knarre auf unter die Nase, packe aus. Jetzt habe ich gegessen und getrunken, jetzt will ich auch Sex, also vergewaltige ich mal eben jemand. Und so in diesem Stil geht das weiter. Also es gibt so eine Polyklotte sozusagen, Delinquenz. Also diese nur Einbrecher, nur Vergewaltiger, nur Mörder, Typisierung, die funktioniert nicht mehr. Und das ist hier, dieser Peter Franz ist halt eben auch jemand, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes langsam hoch oder vorgearbeitet. Und ist natürlich auch jemand, es sind alles auch Täter, die irgendwann mal so eine Skrupellosigkeit und Kaltblütigkeit, die muss ja auch langsam sozusagen entwickelt werden. Nicht alle haben das von Anfang an. dass sie sozusagen von 0 auf 100 auf Skrupellosigkeit oder Kaltblütigkeit schalten können, sondern so ein langsames Annähern, immer die Grenze weiter hinausschieben.
Ja, sein erstes Opfer ist seine damals 56-jährige Nachbarin. Die tötet er, schleift ihren leblosen Körper dann nach draußen und versteckt sie im Abwasserkanal. Die Leiche wird erst ein halbes Jahr später entdeckt. Er wird dann auch schnell überführt, aber das Urteil fällt sehr milde aus. Also er muss nur 5 Jahre Haft absitzen, weil er nachgewiesenerweise zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war. Er ist die 5 Jahre auch in Haft, aber da ändert er sich nicht. Er hat einen Freigang, also darf raus, und bei diesem Freigang fällt er eine Frau an. Dafür wird er dann ein weiteres Jahr noch ins Gefängnis gesteckt. Danach kommt er frei. Er wird einer sogenannten Führungsaufsicht unterstellt. Aber auch dieser fehlgeschlagene Mordversuch während des Freigangs und auch die Verlängerung der Haftstrafe, das kann ihm alles nicht bremsen, auch nicht die Führungsaufsicht. Denn er mordet sofort wieder. Sein Opfer ist ein 12-jähriges Mädchen. Und danach vergewaltigt er noch eine 8-jährige.
Also er ist ein unverbesserlicher Hang und impulsiv Sexualstraftäter, so muss man das einfach zusammenfassend sagen, der sich nicht abschrecken lässt, der sich auch durch wiederholte Gefängnisaufenthalte nicht bessern oder ändern lässt. Strafandrohungen interessieren ihn überhaupt nicht, das ist ihm scheißegal. Er ist quasi noch im Gefängnis und schlägt schon wieder zu. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und das zeigt, wie sehr er getrieben ist, uneinsichtig ohnehin, also getrieben in seinen Affekten irgendwie ungebremst. Und damit ist er natürlich auch jemand, der verdammt gefährlich ist. Und auch das ist die besondere Fähigkeit ja auch von solchen Triebtätern, psychopathischen Triebtätern, dass es ihnen immer wieder auch gelingt, irgendwie selbst bei Gutachten durch professionelle Gutachter und Therapeuten oder Ähnliches, dass es denen immer noch gelingt, die um die Nase, also an der Nase herumzuführen.
Was genau ist denn eine Führungsaufsicht?
Führungsaufsicht ist nicht besonders. Jeder, der entlassen wird aus der Haft und der irgendwie jetzt bestimmte Straftaten begangen hat, unterliegt der Führungsaufsicht für 2 Jahre. Das heißt, er muss sich melden, man muss gucken, dass er muss sich regelmäßig melden. Dann gibt's ja noch einen Bewährungshelfer beispielsweise, so dass er auf dem Schirm bleibt. Der kann nicht einfach so abtauchen. Aber die Führungsaufsicht ist das mildeste Instrument der Überwachung nach der Haftentlassung. Also häufigeres Melden. Dann gibt es natürlich Bewährungsauflagen manchmal zusätzlich zur Führungsaufsicht. Und das ist aber nichts, was jemanden im Endeffekt davon abhalten könnte. Da geht keiner neben dem her und guckt, wo der hingeht oder sowas. Das ist ein ganz mildes, formales Instrument, was keinen Menschen vor so einem Täter schützen kann. Das muss man einfach klar sagen. Und wenn jemand schon unmittelbar nach der Haftentlassung wieder so zuschlägt, sofort wieder mordet und vergewaltigt, das zeigt ja auch, dass der die ganze Zeit im Knast mit in seinem Gedanken nur noch damit beschäftigt gewesen ist, wenn ich herauskomme, was mache ich dann? Und jetzt sucht er sich halt, anders als beim ersten Mal, da war es eine 56-jährige Frau, sucht er sich halt Opfer aus, die halt eben leichter verfügbar sind, die man sich krallen kann. Und es kommt auch vielleicht irgendwo eher so eine, ich sag mal, pädosexuelle Neigung zutage. Beim ersten Mal was nur das Ausprobieren und so. Und natürlich ist das immer auch ganz schwierig, wenn das in frühen Jahren, und das passiert bei diesen Tätern schon in relativ jungen Jahren, dass die auffällig werden mit massivsten Straftaten, dann neigen halt manche Gutachter und auch manche Gerichte dazu, halt einfach das noch relativ milde zu bestrafen. Weil man dann sagt, man will diesem jungen Täter natürlich das ganze Leben nicht versauen. Was soll dabei rumkommen, wenn der erst vor 15 Jahren Knast auf der Uhr hat? Dann findet er doch keinen Platz mehr in einem Leben. Das Jugendstrafrecht ist ohnehin so, dass die Maximalhöchststrafe ist 15 Jahre. Also dass die Gerichte dahingehend, ist eher die Ausnahme. Und da werden halt oftmals halt alle Argumente herbeigeholt, die es möglich machen, halt eben, dass man sagt, wenn man so einen jungen Menschen mit 5 Jahren bestraft in so einem jungen Leben, und das ist das erste Mal, dann ist der abgeschreckt sozusagen bis zum Ende seines Lebens. Aber bei solchen Tätern, und das ist nicht ein Einzelfall, funktioniert das halt oft nicht. Und es wäre natürlich so wunderbar, wenn wir Instrumente hätten, dass wir schon bei solchen Tätern relativ früh aufgrund des Tathergangs, aufgrund des Tatverhaltens, des Nachtatverhaltens und der Persönlichkeitsmerkmale, die er bietet, schon sozusagen eine Einschätzung seiner Gefährlichkeit bis über die nächsten Jahrzehnte hinaus treffen könnten. Aber das ist halt nicht möglich. Und du hast halt jemand, wo du denkst, okay, schwieriges Elternhaus, schwierige Entwicklung. Dann hat er Alkohol konsumiert, dann hat er Drogen konsumiert, dann hat er halt Scheiß gebaut. Das ist halt oft so, dass das so angenommen wird. Aber
also ich denke,
bei den meisten, man muss sagen, bei den meisten ist das ja auch so. Die werden auch beeindruckt. Aber wir haben einen gewissen Prozentsatz, die genauso starten wie irgendein normaler Krimineller und dann aber halt eine Karriere hinlegen, die so nicht absehbar gewesen ist. Das liegt nicht alleine an der Fähigkeit dieser Täter, sich zu verstellen. Das liegt auch nicht an der Dämlichkeit der Gutachter, das nicht erkennen zu können. Das hat was damit zu tun, dass halt einfach bestimmte Filter nicht funktionieren und dass bestimmte Sachen nicht so messbar sind, nicht objektivierbar messbar sind. Und aufgrund dieser Fälle sind die Gutachter auch mittlerweile eher sensibilisiert, dass man sagt, hey, wir haben auch unter denen, die gerade im Knast sitzen und dort wegen Diebstahl oder wegen Unterschlagung oder wegen einer Körperverletzung einsitzen, gibt es ein paar, die haben vorweg sogar gemordet und vergewaltigt. Ich habe das einige Male erlebt, dass das erst später rauskam oder sowas. Teilweise während sie da saßen und dann wurde halt eine Untersuchung gemacht, eine DNA-Probe und dann kamen noch weitere Verbrechen zutage. Und das ist halt einfach nicht so leicht, das herauszufinden.
Ich glaube, bei ihm war es auch schon schwer, auch das Motiv zu sehen und auch seine Persönlichkeitsstruktur zu erkennen, vor allem auch, weil er so ein totaler Durchschnittstyp ist. Also er hat wirklich so ein weiches Gesicht mit einer Brille, so ein Jedermann-Gesicht irgendwie. Also es fällt sehr schwer, in diesem Mann einen Serienmörder zu sehen. Ne?
Die meisten Serienmörder, die ich kennengelernt habe, haben Hunds aller Weltgesichter. Und sie haben ein harmloses Auftreten. Also, die großen Kräftigen, die da langkommen und du denkst, oh, vor dem muss ich aber Muffe haben. Vor denen habe ich keine Angst. Es sind die, die so ganz normal aussehen, wo du denkst, der kann keine Fliege was zuleide tun. Das ist aber netter. Der sieht überhaupt nicht böse aus. Der hat keine dicken Muckis. Der ist freundlich. Der nickt immer fein. Dann geht bei mir die Lampe an. Das habe ich gelernt. Da viel mehr zu misstrauen als bei denen, wo ich auf den ersten Blick denke, boah, vor dem musst du dich aber in Acht nehmen. Das ist ja das, was sie teilweise ausmacht. Das ist diese Janusköpfigkeit. Dieses doppelte Gesicht, das eine Gesicht des braven Allerweltsbürgers und Nachbarn. Daneben, das Gesicht der Bestie.
Ja, er scheint ja irgendwie aus sehr impulsgesteuert zu sein, ne?
Also der ist völlig, der hat keine Impulskontrolle. Also der sieht und will und man nimmt es einfach. Bastard, es ist ihm völlig egal, dass es mit Strafe bedroht ist oder sonst was, ob das jetzt eine 56-jährige Frau ist oder eine 12-jährige oder eine 8-jährige oder sowas, der nimmt sich in dem Moment, wo er übermannt wird von Trieb, er will vergewaltigen, er will Sex, und dann nimmt er sich das, fertig, er hat die Affekt- und Impulskontrolle, gibt's nur bedingt. Und das macht die halt eben auch so wahnsinnig gefährlich, weil da sie ihre Taten nicht groß planen, erscheint immer jede Tat für den Außenstehenden so, wenn sie nicht schnell aufgedeckt wird, erscheint sie so, dass man sagt, man gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja keinen, der vorweg immer schon hinter dem Kind hergeguckt hat oder sowas, sondern hey, es ist der nette Nachbar, der zuschlägt und dann steht er wieder am Gartentor und ist schwerst betroffen, wenn er hört, dass das Kind weg ist. Beides können die. Und das ist halt die ganz kurze, wie wir sagen, ist eine ganz kurze Zündschnur. Das ist nur so ein bisschen ein Funke und dann passiert es. Und Gott sei Dank ist man eben auch jetzt sofort innerhalb von wenigen Tagen draufgekommen.
Ja,
sonst wäre die Serie weitergegangen.
Auf jeden Fall. Er kommt vor Gericht in Bordeaux, auch in Frankreich, und der französische Staatsanwalt sagt auch, dass er sei ein unheilbarer Psychopath, und das Gericht verurteilt ihn zu 30 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Richter sagen, die Allgemeinheit muss vor diesem Triebtäter geschützt werden. Und in Frankreich ist es sowieso so, dass Kinderschänder zu mindestens 30 Jahren Haft verurteilt werden und auch lebenslang unter psychiatrischer oder medizinisch-psychologischer Beobachtung stehen.
Das ist nicht die schlechteste Konsequenz aus dem, was man weiß, dass man sagt, wenn es überhaupt Prozesse gibt, sie zu verändern, auch nach meiner Erfahrung, dann dauert es verdammt lange. Dann muss man warten, bis so jemand wirklich alt und kreis und gebrechlich ist, um halbwegs sicher zu sein. Oder man muss sie entsprechend behandeln. Das macht mittlerweile, auch in Frankreich wird das gemacht, in Polen, in Amerika, auch bei uns, dass man versucht, irgendwie sie sozusagen triebdämpfend zu behandeln. Aber auch da kann man nicht hundertprozentig sicher sein. Und die konsequente Anbindung an eine Kontrolleinstanz, auch später nach der Haftentlassung, wo sie regelmäßig gesehen werden, wo sie sozusagen immer auf dem Bildschirm bleiben und wo sie auch immer wieder auch kontrolliert werden, ist da natürlich auch wichtig. Und insofern ist die Entscheidung des französischen Gerichtes durchaus nachvollziehbar, wie ich finde.